Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Die Sommerkicks. Copa America.
Sommerpause, fußballfreie Zeit? Selbstverständlich nicht, denn es gibt ja die großen Nationenwettbewerbe, Afrika Cup, Frauen-WM, U21-EM und natürlich auch die Copa America, die südamerikanische Kontinentalmeisterschaft mit großen Namen, die hoffentlich dann auch tollen Fußball bieten werden in den nächsten Wochen. Wir bereiten euch ausführlich hier mit den Sommerkicks auf meinsportpodcast.de auf all diese Events vor und halten euch natürlich auch über das aktuelle Turniergeschehen auf dem Laufenden hier bei uns im Sportplatz. Und jetzt blicken wir auf die Copa America voraus, bei der es im Vorfeld vor allem um zwei große Fragen geht. Hält Brasilien diesmal ohne Neymar auch dem Erwartungsdruck des Publikums beim Heimspiel stand 2014 bei der WM? Da hatten man ja einige Probleme damit. Und die zweite große Frage ist, kann Lionel Messi mit Argentinien endlich einen Titel auf Senioren-Level feiern oder geht er schon wieder leer aus? U20 WM 2005 hatte er mal gewonnen, Olympia Gold 2008, aber bei WM oder Copa, da ging er leer aus, hat mittlerweile, glaube ich, fast mehr Finals verloren als Jürgen Klopp, aber auch bei dem ist ja die Durststrecke in diesem Jahr zu Ende gegangen. Also das sind die wichtigsten Fragen, die wir klären wollen hier bei uns im Sportplatz und deshalb blicken wir jetzt auf die Copa. Mein Name ist Malte Asmus, aber viel wichtiger, unser Experte für die Copa America, Jan-Henning Gruschecki, der ist mit dabei. Jan-Henning, erklär kurz deine Liebe zum südamerikanischen Fußball.
Ja, die kam schon in sehr jungen Jahren. Ich bin 84 geboren und habe so die letzten großen Züge von Diego Maradona mitbekommen. Und ja, habe mich dann sehr früh in den südamerikanischen Fußball verliebt und habe dann von 2006 bis 2012 in Buenos Aires auch gewohnt fix und bin zwischendurch noch. Ich versuche einmal im Quartal in Südamerika oder in Lateinamerika zu sein und schaue dort dann auch ziemlich viel Fußball.
Der große Diego Maradona hat übrigens mit Messi was gemeinsam, nie die Copa gewonnen.
Ja, richtig. Und das, also die Copa America, das ist schon, also ist der älteste Kontinentalwettbewerb der Welt. Also die Europameisterschaft ist ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal ausgetragen worden. Die Copa gibt es tatsächlich seit 1916, hat eine Riesentradition und das ist schon ein richtig dicker Wettbewerb. Also dass die beiden Spieler diesen Pokal nie gewonnen haben, das schmerzt wirklich richtig in der Historie der beiden.
Mittlerweile ist es die 46. Austragung, die dann in diesem Jahr stattfindet. Die fünfte, die dann in Brasilien auch stattfindet, 1919, 1922, 1949 und 1989 fand das Ganze schon mal in Brasilien am Zuckerhut statt. Jetzt nach 30 Jahren Pause kehrt man wieder zurück. Eigentlich hätte es vor 4 Jahren schon der Fall sein sollen.
Ja, richtig. Es hätte eher der Fall sein sollen, also damit man mal sieht, also die fünfte Austragung in Brasilien, 9-mal fand das Turnier in Argentinien alleine statt, obwohl Brasilien die Hälfte des Kontinents abdeckt. Also die Brasilianer sind da wirklich ein bisschen hinten dran. Hat auch so ein bisschen damit zu tun, dass die Brasilianer den Wettbewerb nicht wirklich häufig gewonnen haben. Also da sind sie deutlich hinter Uruguay, die Rekordmeister sind. Dort hat man den Fokus erst sehr spät auf diesen Wettbewerb gelenkt. Eigentlich, wie du schon sagtest, schon vor 4 Jahren hätte er dort stattfinden sollen. Aber natürlich, da gab es die Weltmeisterschaft, die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Und da war es den Brasilianern einfach zu viel und haben sie getauscht.
Mit Chile, genau. Und die haben dann zu Hause den Cup geholt 2015. Und Brasilien, immer wenn sie angetreten sind zu Hause, haben sie auch den Cup geholt. Also die haben eine lupenreine Weste. Was man zur Copa auch noch sagen kann, du hast schon gesagt, traditionsreich, über 100 Jahre alt. Aber gefühlt findet sie in den letzten Jahren inflationär häufig statt.
Ja, das ist richtig. Man hat da ja diesen Dreijahresrhythmus jetzt. Also es wird auch immer wieder über den Haufen geworfen. Also die CONMEBOL, der Ausrichterverband, der lateinamerikanische Fußballverband, also das Äquivalent zu UEFA in Südamerika, die haben es nicht so mit Stringenz. Also da wird mal beschlossen, das Turnier alle vier Jahre stattfinden zu lassen, mal alle 3, mal alle 2. Da hat man es nicht so mit das so zu handhaben. Das ist schon sehr, sehr eigenartig, was da manchmal entschieden wird. Aber das haben die Nationalverbände damit gemeinsam. Ich glaube, in Argentinien wird das Ligasystem in den letzten 6 Jahren 4-mal umgestellt. Also das ist völlig normal. Da hat man sich dran gewöhnt.
2016 kam ja dann auch noch die 100. Austragung, dieses Sonderturnier in den USA, dann dazwischen, von daher alles ein bisschen durcheinander gekommen.
Nicht aber die 100. Austragung, das
100-jährige, genau. Aber ab 2020 geht man dann auf die geraden Jahre parallel zur Europameisterschaft. Ist das eine gute Geschichte, dass die Südamerikaner sich da dem europäischen Kalender angleichen aus deiner Sicht?
Ja, zum Teil. Der südamerikanische Kontinent, wie der Name schon sagt, ist ja auf der Südhalbkugel und dort sind Sommer und Winter etwas unterschiedlich im Gegensatz zu europäischen. Und die Lateinamerikaner hätten das Turnier sehr gerne im Sommer. Und der Kalender drängt jetzt so ein bisschen die Verbände, dieses Turnier im Winter stattfinden zu lassen. Das ist jetzt, je weiter nördlich man kommt, nicht so das Problem. Also der Winter in Ecuador und Kolumbien, der ist jetzt gar nicht so schlimm. Aber in Buenos Aires und in Uruguay ist es da wirklich, oder auch in Chile, da ist es wirklich schweinekalt im Winter. Und das ist schon nicht so cool. Und das ist dann auch das Paradox in Anführungsstrichen, dass die sich total freuen über diese Winter, über unsere aus europäischer Sicht Winter-WM in Katar. Die haben endlich mal eine WM im Sommer und freuen sich nach. Ja, also die Perspektive in Lateinamerika ist da eine bisschen andere, aber wenn man das Ding vermarkten will, dann sieht es natürlich anders aus und der schnöde Mammon ist da manchmal den Verbandsfunktionären, wo, das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass gerade in Lateinamerika Korruption ein großes Problem ist, deswegen hat man sich, das war mit Sicherheit einer der wichtigen Gründe, warum man sich dazu entschieden hat, nicht unbedingt das zu machen, worauf die Bevölkerung richtig Bock hat, also auf dem Sommerturnier, sondern das Ding im Ausland besser zu vermarkten, dass das etwas höher gewichtet wird.
2020 wird das Ganze dann in Kolumbien und Argentinien ausgetragen. Also da teilen sich zwei jetzt nicht unbedingt benachbarte Länder dann dieses Turnier.
Also es ist in etwa so, um das mal in die Dimension zu packen, als ob man sagt, okay, wir machen mal Russland und Portugal. Die beiden zusammen sollen eine Europameisterschaft ausrichten. Wie immer so die Dimension von außen vor Augen hat.
Na, wir haben 2020 ja auch eine EM, die komplett zersiedelt ist über Gesamteuropa.
Ja.
Von daher passt irgendwo alles zusammen.
Genau.
Lass uns um die aktuelle Copa America-Ausgabe alles drehen hier bei uns in der Sendung. 12 Mannschaften sind dabei. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, weil es ja nur 10 Mitgliedstaaten in der CONMEBOL eigentlich gibt. 2 Gastmannschaften sind mit dabei und in diesem Jahr keine, zum ersten Mal seit 1993, das praktiziert wird, aus der CONCACAF. Hat den Hintergrund, dass da gerade der Gold Cup dann parallel ausgetragen wird, also Stammgast Mexiko nicht mit dabei ist. Dafür hat man sich dann im asiatischen Markt umgetan.
Genau, da hat man sich im Nahen Osten umgesehen und die potenten Freunde aus Katar eingeladen, die dort teilnehmen. Und Japan nimmt teil. Also das ist schon, ja, es ist schon kurios, dass man, also ich habe in Mathe, glaube ich, ein bisschen aufgepasst, 10 ist ja auch eine gerade Zahl, damit hätte man auch ein Turnier stattfinden lassen können. Gut, man möchte das natürlich auch eben in den entsprechenden Ländern vermarkten. Und ich hatte es ja eben schon gesagt, da ging eine kleine Gebühr neben dann diese Teilnehmer statt. Und diese Gebühr ist manchmal auch auf Privatkonten der Funktionäre zu entrichten. So funktioniert das in Lateinamerika manchmal.
Und in der FIFA sowieso, das wissen wir ja auch seit den letzten Enthüllungen, beziehungsweise eigentlich war es ja schon immer ein relativ offenes Geheimnis. Ganz südamerikanisch dagegen das Turniermaskottchen. Cicito heißt es und ist mal wieder ja ein tierisches Maskottchen. Nach dem Bären Goleo ohne Hose bei der WM, nach dem Hasen Bernie, ich glaube 88 bei der EM, mal wieder ein Tier. Und diesmal ist es was ganz Besonderes. Das größte Nagetier der Welt?
Ja, ich sag mal so, schön ist es nicht, aber es hat wenigstens eine Hose an. Also das unterscheidet ihn von Goleo, hieß, glaube ich, dieses komische Ding, was in Deutschland 2006 rumgehört ist.
Stimmt, Goleo, genau. Der ja, hosenlose Löwe.
Der hosenlose Löwe, genau. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Verkaufsschlager wird. Und wird mit Sicherheit nicht als das schönste Maskottchen aller Zeit in die Geschichte eingehen. Aber gut, so ist es.
Soll ein Capybara darstellen, das ist ein Wasserschwein und ich sagte schon, größte Nagetier der Welt. Wenn man sich das vorstellen will und das Bild nicht vor Augen hat, kann man so ungefähr denken, Hein Blöd nach einer Kortisonenüberdosis mit dem Bauch des echten Ronaldo, glaube ich. So kam es mir vor.
Das ist eine ganz fantastische Beschreibung. Vielleicht war das das Briefing an die Agentur, die das Maskottchen entworfen hat.
Mal gucken, wie dieses Tier oder dieses Maskottchen sich dann entwickelt als Verkaufsschlager oder eben nicht Verkaufsschlager und ob es auch dann hier rüber nach Europa schwappt. Also das Viech ein bisschen aufgebläht, der Turnierplan nicht. Das sind 3 Vierergruppen, auf die sich diese 12 Mannschaften verteilen. Die besten beiden, also die Gruppensieger, die beiden kommen dann weiter, die ersten 2 Platzierten und die 2 besten Gruppendritten. Also richtig durchgesiebt wird da nicht in der Gruppenphase.
Nee, das ist richtig. Also man muss sich schon anstrengen, um auszuscheiden. Also man muss Letzter werden oder ganz schlechter Dritter. Ja, und dann geht's halt weiter. Dann geht's in die anderen Spiele, in die K.O.-Spiele. Also die Gruppenphase, gerade der letzte Spieltag, da braucht man jetzt keinen, also da darf man auch darf man einen lauen Sommerfußball erwarten. Mhm.
Und der wird dann ausgetragen in Sao Paulo, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte und natürlich in Rio das Finale am 7. Juli dann im Maracana. Und da wird sich dann entscheiden, wer am Ende vorne steht. Und an dieser Stelle setzen wir gleich wieder ein nach einer kurzen Pause hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus und Jan-Henrik Gruschecki mit der Vorschau auf die Copa 2019.
Hören, was andere denken auf meinsportpodcast.de. Die meinsportpodcast.de Sommerkicks. Höre alles. Zur Weltmeisterschaft der Frauen bei unseren Nachbarn in Frankreich. Zur Copa America am Zuckerhut in Brasilien. Zum Afrika-Cup bei den Pharaonen in Ägypten. Und zur U21-Europameisterschaft am Stiefel von Europa in Italien. Die Sommerkicks im Sportplatz bei Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Am 7. Juli steigt das Finale der Copa America 2019 in Rio im Maracanã. Bis dahin ist es natürlich noch ein weiter Weg, aber dieses Finale natürlich der Sehnsuchtsort für alle beteiligten 12 Mannschaften. Und da wollen die Brasilianer, die Hausherren, natürlich am liebsten selber dieses Turnier wieder gewinnen. Die weiße Weste weiter wahren, auch bei der 5. Austragung im eigenen Land dann am Ende den Pokal nach oben stemmen. Jan-Henrik, die Brasilianer in der Gruppe A zusammen mit Bolivien, Venezuela und Peru. Alles andere als der Titel für Brasilien? Wäre ein Versagen?
Ja, alles andere als der Titel in der Gruppe wäre sehr schwer zu verkaufen im eigenen Land, wobei man natürlich ohne Neymar antritt, der verletzt ist. Und ich glaube, in Deutschland erinnert man sich an so ein Spiel bei einem recht großen Wettbewerb in Brasilien, wo Neymar nicht mitgespielt hat. Mhm. Ich glaube, das Spiel ging dann 7-1 aus. Da erinnert man sich in Deutschland ja dran. Also so Ängste hat man natürlich sofort in Brasilien. Aber also Bolivien, Venezuela und Peru, ja, das sind jetzt keine großen Schwergewichte. Also Peru ist mit Sicherheit der Trainer, der die herausragende Figur, taktisch ganz hervorragend, der Senor Gareca, ein Argentinier. Wenn das keinen Gruppensieg gibt, dann wird's eng.
Dann wird es absolut eng für Coach Tite, der ja auch sehr viel Kritik sich hat gefallen lassen müssen, weil Ergebnisse, das stimmt, aber so das Spielerische, das geht der brasilianischen Mannschaft laut den Kritikern in Brasilien so ein bisschen ab. Tite selber sagt aber, man kann nicht gewinnen, ohne gut zu spielen, das geht einfach nicht. Also er ist eigentlich mit dem Spiel seiner Mannschaft ganz zufrieden. Aber wenn du nochmal auf Neymar guckst, ist es denn wirklich ein Verlust, dass Neymar nicht mit dabei ist? Er war ja auch lange verletzt jetzt in der Rückserie, hat ja auch durch seine Eskapaden, inwieweit er da wirklich schuld ist, das wissen wir natürlich nicht. Natürlich auch für sehr viel Unruhe gesorgt. Unter den Voraussetzungen nicht vielleicht besser, dass er nicht so diese Fokusfigur aktuell bei den Brasilianern ist, zumal er ja auch von Tite auch als Kapitän abgesetzt wurde, schon im Vorfeld.
Ja, ist richtig. Dennoch war er in der Kabine für die Mannschaft ein super wichtiger Faktor. Also es ist schon für das Team Verlust. Die haben sich schon sehr an ihm orientiert und er hat schon gerade im Offensivbereich da viele Mitspieler gut eingesetzt. Wenn ein Spieler wie Neymar nicht mitspielt, dann ist das ein Verlust für eine Mannschaft. Aber natürlich hilft es manchmal, dann das Kollektiv nach vorne zu schrauben. Und das ist natürlich etwas, was auch eigentlich eine kleine Kompetenz von dem Tite, ja, er steht in der Kritik, aber also, wie gesagt, ich bin 1984 geboren, verfolge das so seit Anfang der 90er, den brasilianischen Fußball. Also schon damals, als Carlos Alberto Pereira 1994 Weltmeister in Argentinien, in den USA wurde, gab es die gleiche Diskussion. Es ist so eine richtig typische brasilianische Diskussion, die immer stattfindet, dass die nie zufrieden sind mit dem Stil. Es ist auch, ich kenne natürlich jetzt nicht jeden Brasilianer, Es ist aber auch so ein bisschen so eine Journalistendiskussion. Also wenn du mit den Leuten, mit den wenigen, mit denen ich Kontakt habe, das sind von denen, ich weiß nicht, wie viele Leute leben in dem Land, ich glaube 200 Millionen Leute, sind es, glaube ich, nur ein paar Promille. Mhm. Aber die interessiert das, die wollen dann auch Ergebnisfußball sehen und sie freuen sich natürlich über schöne Kombinationen, aber die sagen, wenn wir den Cup hochhalten, dann ist alles gut. Mhm. Also da ist sehr viel Mythos bei, dass die brasilianische Bevölkerung unbedingt lieber ein 4-4 sieht als ein 3-0-Sieg mit 3 Toren nach einer Ecke. Das ist auch sehr überholt. Das ist schon so eine Journalistendiskussion, wo natürlich immer sehr viel kritisiert werden muss. Das ist halt auch der Job eines Journalisten, Dinge kritisch zu betrachten. Aber da darf man nicht zu sehr ins Detail gehen. Der ist, also Tite ist sowohl im Verband als auch in der Mannschaft, als auch in der Bevölkerung da schon. Da hat er schon sehr viel Rückhalt.
Aber der Erwartungsdruck natürlich trotzdem hoch im eigenen Land, klar. Du hast es gesagt. Und vor allen Dingen auch ja mit dem Blick zurück auf die WM, also nochmal dieses 7-1 gegen Deutschland will man natürlich nicht erleben.
Ja klar, also da war der Titel fest eingeplant und man hat sich super gefreut auf das im Halbfinale in Deutschland einen großen Weg zu hauen und dann das große Finale gegen Argentinien zu gewinnen im Maracanã-Stadion. Das wird dann ja nichts. Ja. Also 2014 ist wirklich eine also nicht so wie 1958, wo Brasilien da in den letzten Minuten noch den WM-Titel verspielt hat. Aber 2014 ist mit Sicherheit eine große Wunde und da kann man jetzt idealerweise in einem Finale gegen Argentinien, das will man. Ja. Man will unbedingt gegen Argentinien gewinnen, damit der Cup auch einen großen Wert hat. Da hat man Lust drauf. Ich hoffe natürlich das Gegenteil. Mein Herz schlägt ja doch für die Himmelblau-Weißen. Mhm.
Zu denen kommen wir gleich auch noch. Lass uns mal kurz bei der Gruppe bleiben. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen. Bolivien, wahrscheinlich die schlechteste Mannschaft in dieser Gruppe, wenn sie nicht in der eigenen Höhe von La Paz spielen, dann können sie vielleicht mal für Nadelstiche sorgen. Und auch in Eröffnungsspielen haben sie ja schon dem einen oder anderen mal ein kleines Beinchen gestellt, auch viele Unentschieden rausgeholt. Aber in der Gruppe werden sie keine Rolle spielen.
Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich würde schätzen, dass Peru Zweiter wird. Peru sehe ich da als zweitbeste Mannschaft. Aber Venezuela und Bolivien fallen da wirklich hinten rüber. Ja. Man weiß bei Venezuela nicht so wirklich, weil da gibt es natürlich durch die politischen Unruhen auch Riesenunruhe im Verband und so. Man weiß nicht, was das für einen Effekt auf eine Mannschaft hat. Da hat man ja manchmal ganz kuriose Effekte, dass man wirklich die Spieler richtig über sich hinauswachsen. Aber boah, also das, was Venezuela fußballerisch da auf den Rasen bringen kann, das hält sich halt auch in Grenzen. Da muss man mal schauen. Also da gibt's nicht so viel bei den Vino Tintos.
Obwohl sie natürlich 2017 bei der U20 WM dann hinter England Zweiter geworden sind, also nur im Finale verloren haben und da eigentlich eine sehr, sehr starke Leistung gebracht haben. Ich glaube, die ganze Gruppenphase ohne Gegentor auch geblieben sind.
Ist richtig. Also und Farinhas ist der Keeper bei denen. Das ist mit Sicherheit einer der stärksten Torhüter des Turniers, aber dennoch ist zwischen Seniorenfußball und Juniorenfußball einfach ein Riesenunterschied. Mhm. Und da darf man die Erwartungen nicht so. Also wenn sie sich als Dritter für das Viertelfinale qualifizieren, dann darf man das schon als Erfolg werten. Also da muss man aufpassen. Da ist Peru individuell mit Sicherheit besser, allerdings nicht so viel besser, dass man das nicht in einem Spiel eventuell wettmachen kann. Ja. Deswegen kann das eventuell schon das Schlüsselspiel sein. Da glaube ich, da wird zwischen Platz 2 und Platz 3 entschieden. Aber dennoch, wenn man da weiterkommt, dann ist das Soll erfüllt, wenn man sich fürs Finale als Dritter qualifiziert.
Und Peru natürlich auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Also Guerrero und Farfán, zusammen sind sie 69, glaube ich. 35 ist Guerrero und 34 ist Farfán. Also die haben dann auch wahrscheinlich das letzte Turnier, was sie jetzt gemeinsam spielen.
Ja, also auf jeden Fall. Das ist eine Mannschaft. Aber das ist auch der Trainer Gareca, der Argentinier, der ist, der ist auch schon ein bisschen älter und der geht genau mit so Spielern sehr gut um. Also das hat er, als der Trainer bei Vélez Sarsfield war damals, hat auch mit einer relativ seniorigen Mannschaft, nennen wir es mal so, den Titel geholt. Das kann er schon. Und ich glaube, der kann den nochmal für die paar Wochen in Brasilien, kann er sie nochmal zur Höchstleitung motivieren und ja, ein bisschen Fußball spielen können die ja. Also witzig wäre natürlich, wenn Pizarro noch da richtig vorne umwirbeln würde. Aber besser, dass er es nicht macht.
Kurze Pause und dann geht's weiter mit unserer Copa America Vorberichterstattung hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de und dann schauen wir auf die Gruppe B. Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dann gucken wir mal auf die Gruppe B zu deinen Argentiniern. Die sind dort zusammengelost worden mit Kolumbien, Paraguay und Katar. Und die argentinische Mannschaft, ja, die befindet sich im Umbruch. Die haben einen neuen Trainer, eigentlich einen Interimstrainer, der dann allerdings zum Chef befördert wurde. Lionel Scaloni, selber ein Länderspiel als Spieler gemacht. Bei der WM 2006 war das. Da wurde er von José Pekerman damals geholt, mit dem er Ende der 90er sogar schon mal U20-Weltmeister war. Der vertraute da offensichtlich seinem alten Weggefährten. Und Scaloni als Trainer bisher ein relativ unbeschriebenes Blatt, aber scheint einer zu sein, der so mit den Stars ganz gut zurechtkommt.
Ja, genau. Das heißt, der damit gut zurechtkommt, der lässt ihnen sehr viel Freiraum, sagen wir es mal so. Er führt sie nicht wirklich. Er ist jetzt kein Trainer, zu dem die Spieler richtig aufschauen, aufgrund der alten Erfolge. Also, was ich ja gerade gesagt, ein Länderspiel bei der WM 2006, das ist jetzt nicht die große Spielerkarriere. Er kommt natürlich so ein bisschen, er kommt auch aus Rosario, wo Lionel Messi auch herkommt, hat auch bei Newell's gespielt, wo Lionel Messi auch herkommt, da besteht also so eine kleine emotionale Verbindung. Das hilft sehr. Und Sampaoli ging ein bisschen auf, Scaloni war zweiter Mann bei Sampaoli. Hm. Also er war immer im Schatten von Sampaoli, auch bei La U, also bei Universidad de Chile war Scaloni Co-Trainer und hat Sampaoli mit groß gemacht. Man sagte so ein bisschen, dass es auch das Hirn von Sampaoli so ein bisschen ist. Und jetzt ist er halt der Cheftrainer und es klappt erstmal ganz gut. Argentinien kommt jetzt deutlich mehr über das Kollektiv. Messi hat sich ja ein bisschen zurückgezogen auch, hat hier so einen halben Rücktritt erklärt und ist dann von dem Rücktritt zurückgetreten. Dabei würde ich es nicht so formulieren, so kam es in der deutschen Öffentlichkeit an. Also Messi hat schon auch klar gesagt, dass er sich erstmal eine Auszeit nimmt und dem war dann ja auch so. Und ja, er schafft Stand jetzt sehr gut mit Messi umzugehen. Allerdings hat man das über Sampaoli bis kurz vor dem Turnier auch gesagt. Und da hat erst bei den letzten Turnieren richtig gebrodelt. Da muss man mal schauen, wie das ist, wenn die wirklich dann mehrere Tage zusammen in einem Hotel sind. Und so eine Turniersituation ist für so eine Mannschaftspsychologie schon auch immer eine andere. Und deswegen bin ich da noch etwas defensiver, dass ich jetzt sagen würde, der kann gut mit den Stars und so. Da steht es noch aus, wie es wirklich aussieht, wenn es mal ein bisschen Reibung gibt, wenn da so ein kleiner Lagerkoller kommt und so, weil das ist schon was anderes, wenn du da auf den, also man muss sich das in Argentinien wirklich so vorstellen, dieses Predio, das Trainingsgelände der AFA, das ist direkt am Flughafen, die Spieler kommen an, trainieren ein bisschen, fahren zu ihren Familien und dann geht's zurück. Also das ist wirklich, das ist nicht mal so wie in Deutschland, dass die dann mehrere Tage zusammen sind, das ist da alles ein bisschen entspannter und da kommt das erst jetzt bei der Copa, wo es da dann drauf ankommt, ob er wirklich die Spieler im Griff hat. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Argentinien ein bisschen besser aufgestellt ist als früher. Es ist nicht komplett so Messi fokussiert und so auf die alten Hautigen, auf Mascherano zum Beispiel, der ja auch nicht mehr Teil des Teams ist. Der ist mit Giovanni Lo Celso ein Granatenspieler. Ich hätte den sehr gerne bei meinem Verein Borussia Dortmund gesehen. Da waren wir früher mal dran, als er noch bei Rosario Central gespielt hat. Der ist dann ja über Italien nach Paris gegangen und spielt jetzt in Sevilla. Das ist schon... das ist ein geiler Zocker. Auf den habe ich Bock.
Und Scaloni hat sehr viel experimentiert, auch im Vorfeld. Ich glaube, hat in 8 Vorbereitungsspielen 8 verschiedene Torhüter ausprobiert. Da hat er wahrscheinlich ein bisschen Unruhe aber reingebracht.
Ja, richtig. Das ist mit Sicherheit auch der Unerfahrenheit geschuldet. Und da gibt es halt leider auch keine klare Nummer 1, weil Argentinien hat da derzeit schon ein ziemlich großes Torhüterproblem. Da gibt es keinen, der herausragt. Ja. Da hat er einfach geschaut, wer unter den Bedingungen dann der Beste ist. Bin ich selber sehr gespannt, wen er am Ende ins Tor stellt. Ich tippe mal auf Armani von River. Müssen wir mal schauen, wen er da in die Kiste stellt. Aber klar, ansonsten ist Argentinien wird von hinten nach vorne immer stärker, individuell. Ich glaube aber, dass sie jetzt auf der Sechserposition gut aufgestellt sind. Das ist immer so das, wo Mascherano, das war, also Diego Maradona hat damals schon gesagt, als er Trainer wurde, Mascherano und Didier Mas, also Mascherano ist der Star, um den die Mannschaft herum gebildet wird, nicht Lionel Messi. Das hat sich immer so durchgezogen, der war viel dominanter als Messi. Und dass diese Ära vorbei ist, ist so ein bisschen schade, aber gibt den anderen Spielern deutlich mehr Luft, weil Mascherano wirklich super, super dominant war.
14-maliger Champion, die Argentinier, aber auch 14-mal Zweiter bei den letzten beiden Austragungen jeweils Zweiter, jeweils gegen Chile verloren. Also sie wären eigentlich mal dran. 3 Finals in Folge haben sie verloren, die WM noch dazu gezählt 2014. Haben sie eine Chance, in der Gruppe an Kolumbien auf Platz 1 vorbeizuziehen? Die gelten so als ja, nicht geheimer Geheimfavorit, sondern eigentlich schon eher als großer Favorit.
Ja, also Kolumbien ist individuell ein bisschen schlechter als die Argentinier, haben aber eine bessere mannschaftliche Geschlossenheit. Deswegen glaube ich schon, dass die beiden Platz 1 und 2 unter sich ausmachen, mit einem kleinen Aber. Paraguay ist wirklich eine richtige, also gegen die hast du keinen Bock zu spielen. Das ist wirklich, das ist auch individuell nicht das Gelbe vom Ei. Und da ist so Nelson Valdez oder Nelson Aedo, wie er genannt wurde in Paraguay, war immer so der Standard für das Herz, wie die Paraguayer gespielt haben. Das war ein Spieler, sobald er das Nationalmannschaftstrikot anhatte, war das ein anderer Spieler. Also die sind gerannt wie bekloppt, das war ganz schön hart gegen die zu spielen. Und so funktioniert diese ganze Mannschaft. Also eine Mannschaft mit unglaublich viel Herz, das wird ganz schön hart zu besiegen. Also da muss man gucken, die sind mit Sicherheit von der individuellen Klasse nicht so stark, aber die sind ein richtig krasses Kollektiv. Das waren sie immer und da kann es schon sein, dass die gegen Katar gewinnen und dann 2 Unentschieden holen und dann am Ende da der andere doof gucken wird.
Kolumbien ja auch mit einem international sehr renommierten Trainer am Start, Carlos Queiroz, der hat dort übernommen, der hat ja schon auf allen Kontinenten eigentlich trainiert, ich glaube nur in Ozeanien noch nicht, das wird er wahrscheinlich dann auch nicht tun, weil es da einfach nicht lukrativ genug ist, aber jetzt eben auch in Südamerika mit dabei bei Kolumbien auf der Trainerbank, der kann natürlich auch dann noch den ein oder anderen Push geben. Katar, Asienmeister immerhin, haben die eine Chance, was zu reißen in der Gruppe, zumindest einen Achtungserfolg?
Ich habe ein Länderspiel von Katar bisher gesehen, das ist das Finale gewesen, wo ich schon noch überrascht war, dass sie echt ordentlichen Fußball gespielt haben, aber ich glaube auf so einem Wettbewerbsniveau werden sie keine Chance haben. Also mich würde es wundern, wenn sie, also Paraguay habe ich ja schon gesagt, ich glaube, dass die gegen große Mannschaften, die ganz gut auf das Niveau runterdrücken können, wie Jürgen Klopp das ja damals formuliert hat, das schaffen sie gut, schaffen es allerdings auch nicht immer, ihre wenn sie individuell besser sind, das auch wirklich in Sieg umzumünzen. Das heißt, ich würde tippen, dass Paraguay 2 Unentschieden holt und Katar 1. Das wäre so mein Tipp. Also das Spiel gegen Katar, Paraguay geht irgendwie 0-0 oder 1-1 aus, würde ich jetzt mal tippen. Also Katar kann ich jetzt wenig zu sagen, weil ich die Mannschaft einfach kaum kenne, ein Spiel gesehen. Aber wenn ich mir das angucke, was da im Kader ist, dann glaube ich, dass das jetzt nicht zu mehr als einem Punkt reichen könnte.
Dann gucken wir noch auf die Gruppe C hier bei uns im Sportplatz auf meinsportpodcast.de bei unserer Copa America Vorschau mit Jan-Henrik Wuschecki. Uruguay, Ecuador, Japan und Chile. Das sind die 4 Mannschaften, die dort reingelost wurden. Uruguay, Rekordsieger bei der Copa America 15 Mal. Da kann Argentinien ja natürlich gleichziehen in diesem Jahr.
Da können sie gleichziehen, genau. 2011 das letzte Mal gewonnen. Also Argentinien zum letzten Mal 1993 gewonnen. Das ist schon deutlich länger her. Also wenn es den Begriff Turniermannschaft, wenn man bei Wikipedia Turniermannschaft eingibt, kriegt man, glaube ich, die uruguayische Landesfahne angezeigt. Das ist schon eine geile Turniermannschaft. Ganz viele Siege auch zu Hause. Aber in Brasilien haben wir auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Ich habe nie eine Copa gewonnen, aber trotzdem spielen sie da auch gerne und gewinnen häufig. Uruguay ist ein bisschen... hat so ein bisschen das, was Paraguay hat und nicht ganz so viel von dem, was Argentinien hat. Also sie haben eine individuell sehr gute Mannschaft, aber ganz viel von der mannschaftlichen Geschlossenheit von Paraguay. Also das ist schon eine Mannschaft, der ich sehr viel zutraue. Also ich glaube, die 4 Mannschaften, die Halbfinals unter sich ausmachen, werden Uruguay, Kolumbien, Brasilien und Argentinien sein. Normal läuft Chile, fällt so ein bisschen ab. Da ist so ein bisschen die große goldene Zeit vorbei. Da hatten sie unter Marcelo Bielsa wirklich eine herausragende Truppe. Allerdings fällt das mittlerweile so ein bisschen ab. Also da ist Uruguay mit Sicherheit das Spannendste und Ecuador fällt auch so ein bisschen ab. Also deutlich unter Kolumbien.
Uruguay natürlich immer noch mit Oscar Tabárez an der Seitenlinie, der mittlerweile seit 13 Jahren das Zepter da schwingt.
Solange er lebt, wird er da sitzen und rauchen.
Ich wollte gerade sagen, der hat einen lebenslangen Vertrag, auch wenn er ja schwer Probleme hat mit seinem Nervenleiden, aber das lässt er sich auch einfach nicht nehmen und er wird ja auch in Uruguay ja verehrt.
Ja, das ist einfach ein super witziger Typ. Ich hatte die Gelegenheit, ihn 2-3 Mal zu sprechen. Früher Lehrer, also ist wirklich ein unfassbar freundlicher, netter Typ. Also ein Typ, wo man denkt, ach, den hätte ich gerne als Opa gehabt. Der ist wirklich Herz, Seele von Mensch und kann auch, also Luis Suarez hört dann auch auf den. Der hat schon auch dann so eine natürliche Autorität, die so ein Opa, so ein liebenswerter Opa dann aber eben auch hat. Der führt diese Mannschaft schon unglaublich gut. Wirklich unglaublich gut und da bin ich sehr gespannt. Das ist halt auch eine Mannschaft, wo ich eben gesagt habe, Paraguay schafft es gut, die Mannschaften aufs Niveau runterzudrücken. Das schafft Uruguay halt auch. Sie haben hinten dann auch eine geile Defensive und haben vorne halt dann auch noch mehr individuelle Klasse als manch andere, wo dann eben dann auch schon mal eher ein Tor fallen kann als bei Mannschaften wie Ecuador, Paraguay oder anderen, die dann eben taktisch auch ziemlich gut sind, wie Peru vielleicht auch. Da ist Uruguay schon ziemlich gut.
Wie schätzt du Japan ein? Sehr unerfahrene Mannschaft. Bei denen geht es vor allen Dingen darum, sich ja letztlich schon mal in Wettkampfform zu bringen für die Olympischen Spiele nächstes Jahr. Das ist wahrscheinlich wirklich ein Marketing-Gag beziehungsweise einfach so ein bisschen Testlauf.
Ja, genau. So würde ich das auch einschätzen. Genau, richtig. Das ist ein Testlauf. Die werden da ein bisschen rumkicken, ein paar Erfahrungen sammeln. Ja, also ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die über das Viertelfinale hinauskommen. Vielleicht rutschen sie über den dritten Platz, vielleicht über den zweiten Platz. Bei Chile hängt es wirklich sehr stark ab, wie die in die mannschaftliche Geschlossenheit kommen. Da würde ich schätzen, dass im Viertelfinale Schluss ist.
Wir werden es verfolgen.
Wenn es gut läuft für die Japaner.
Wir werden es verfolgen. Natürlich bei der Copa America 2019. Das war unsere Vorschau hier im Sportplatz auf meinsportpodcast.de. Jan-Henrik, vielen Dank.
Super, vielen Dank auch dir. Tschüss.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.